Der RTDE Podcast Spezial.
Danke, verehrter Herr Schwab, lieber Klaus, liebe Kollegen. Ich war viele Male in Davos auf Veranstaltungen, die Herr Schwab organisiert, schon in den 1990er Jahren. Gerade eben hat Klaus daran erinnert, dass wir uns im Jahr 1992 kennengelernt haben. Während meiner Arbeit in St. Petersburg nahm ich in der Tat mehrmals an diesem repräsentativen Forum teil. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass es heute die Möglichkeit gibt, in der Expertengemeinschaft, die sich dank der Bemühungen von Herrn Schwab auf dieser weltweit anerkannten Plattform versammelt, eine Sichtweise einzubringen. Zunächst einmal, meine Damen und Herren, möchte ich Sie alle auf dem Weltwirtschaftsforum begrüßen. Zuallererst freue ich mich, dass das Forum in diesem Jahr trotz der Pandemie, trotz aller Einschränkungen seine Arbeit fortsetzt. Es findet statt und sei es im Online-Format. Es bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, in einer offenen und freien Diskussion Wertungen und Prognosen auszutauschen, was den Mangel an direkter Kommunikation zwischen Staatschefs, Vertretern der globalen Wirtschaft und der Öffentlichkeit, der sich in den letzten Monaten aufgebaut hat, teilweise ausgleicht. All dies ist wichtig in einer Zeit, in der wir mit so vielen komplexen Fragen konfrontiert sind, die Antworten erfordern. Und die meisten Themen dieses Forums, des ersten im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, drehen sich natürlich um die tiefgreifenden Veränderungen, die sich auf unserem Planeten vollziehen. In der Tat ist es schwer, die grundlegenden Veränderungen in der globalen Wirtschaft, der Politik, dem sozialen Leben und der Technologie nicht zu bemerken. Die von Klaus soeben erwähnte Coronavirus-Pandemie, die zu einer ernsten Herausforderung für die gesamte Menschheit geworden ist, hat lediglich den Strukturwandel beflügelt und beschleunigt, dessen Voraussetzungen sich bereits vor durchaus geraumer Zeit herausgebildet hatten. Die Pandemie hat die Probleme und Ungleichgewichte, die sich ebenfalls schon zuvor in der Welt angesammelt hatten, noch verschärft. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass das Risiko einer weiteren Eskalation der Widersprüche besteht. Und solche Tendenzen können sich in nahezu allen Lebensbereichen manifestieren. Natürlich gibt es keine direkten Parallelen in der Geschichte, aber einige Experten, und ich respektiere ihre Meinung, vergleichen die aktuelle Situation mit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Man kann dem zustimmen oder es ablehnen, doch an zahlreichen Parametern gemessen, am Maßstab und der komplexen, systemischen Natur der Herausforderungen und potenziellen Bedrohungen drängen sich gewisse Analogien doch auf. Wir sehen eine Krise der bisherigen Modelle und Instrumente der wirtschaftlichen Entwicklung und wie die Ausprägung sozialer Schichten zunimmt, sowohl global als auch innerhalb einzelner Länder. Nur darüber haben wir auch früher schon gesprochen, doch heute führt dies zu einer abrupten Polarisierung der Meinungen in der Öffentlichkeit und provoziert einen Anstieg von Populismus, Rechts- und Linksradikalismus und anderen Extremen, sowie eine Verschärfung innenpolitischer Prozesse, die sich immer härter auf die Betroffenen auswirken, auch in den führenden Staaten. All dies wirkt sich unweigerlich auf die Natur der internationalen Beziehungen aus und macht sie dabei keineswegs stabiler oder berechenbarer. Die internationalen Institutionen werden geschwächt, regionale Konflikte mehren sich und das globale Sicherheitssystem verschlechtert sich. Gerade eben erwähnte Klaus mein gestriges Gespräch mit dem US-Präsidenten und die Verlängerung des Vertrages zur Verringerung strategischer Waffen. Dies ist ohne jeden Vorbehalt ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch nehmen die Widersprüche, wie es so schön heißt, wie in einer Spirale Fahrt auf. Wie man weiß, führten im 20. Jahrhundert die Unfähigkeit und der Unwille, solche Probleme in ihrem Kern zu lösen, zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Natürlich ist heute ein solcher globaler heißer Konflikt, so hoffe ich, grundsätzlich unmöglich. Das hoffe ich sehr, denn er würde das Ende der Zivilisation bedeuten. Aber ich wiederhole, die Lage kann sich unvorhersehbar entwickeln und unkontrollierbar, wenn man nichts unternimmt, um dies zu verhindern, versteht sich. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem realen Abbruch der globalen Entwicklung konfrontiert werden, der auch die Gefahr eines Kampfes aller gegen alle birgt, einschließlich der Versuche, akut gewordene Widersprüche durch die Suche nach inneren und äußeren Feinden zu lösen, einschließlich der Zerstörung nicht nur solch traditioneller Werte wie der Familie und wir in Russland schätzen sie sehr, sondern auch der Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Wahlfreiheit und der Unantastbarkeit der Privatsphäre. An dieser Stelle will ich anmerken, dass sich die Gesellschafts- und Wertekrise bereits in negativen demografischen Folgen niederschlägt, aufgrund derer die Menschheit Gefahr läuft, ganze Kontinente zivilisatorisch und kulturell gesehen einzubüßen. Unsere gemeinsame Verantwortung besteht heute darin, einer solchen Perspektive, die einer Dystopie gleicht, aus dem Weg zu gehen und eine Entwicklung in eine andere Richtung, einer positiven, harmonischen und kreativen, zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werde ich mehr im Detail auf die bedeutenden Herausforderungen eingehen, vor denen die Weltgemeinschaft meiner Meinung nach derzeit steht. Die erste davon ist die sozioökonomische. Es stimmt schon, wenn man nach Statistiken urteilt, lässt sich der Zeitraum der vergangenen 40 Jahre, ungeachtet selbst der tiefen Krise der Jahre 2008 und 2020, als für die Weltwirtschaft erfolgreich und sogar überaus erfolgreich bezeichnen. Seit dem Jahr 1980 hat das globale Bruttoprodukt die Pro-Kopf-Kaufkraft-Parität real verdoppelt. Das ist ohne jede Einschränkung ein positiver Indikator. Globalisierung und Binnenwachstum haben zu einem starken Aufschwung in den Entwicklungsländern geführt und mehr als 1 Milliarde Menschen aus der Armut geholt. Wenn wir zum Beispiel ein Einkommensniveau von 5,5 US-Dollar pro Person und Tag ebenfalls bei Kaufkraftparität annehmen, so schätzt die Weltbank, dass beispielsweise in China die Zahl der Menschen mit einem noch geringeren Einkommen seit dem Jahr 1990 von 1,1 Milliarden auf weniger als 300 Millionen gesunken ist. Das ist ohne Wenn und Aber ein Erfolg Chinas. Und in Russland sank sie von 64 Millionen Menschen im Jahr 1999 auf aktuell etwa 5 Millionen. Und wir denken, nebenbei bemerkt, dass auch unser Land auf diesem wichtigsten Entwicklungsweg weitergekommen ist. Dennoch lautet die wichtigste Frage, deren Beantwortung uns in vielerlei Hinsicht ein Verständnis der aktuellen Probleme vermittelt: Was charakterisierte dieses globale Wachstum und wer hat am meisten davon profitiert? Zweifelsohne waren es, wie ich bereits sagte, in vielerlei Hinsicht die Entwicklungsländer, die die wachsende Nachfrage nach ihren traditionellen und sogar neuen Produkten nutzten. Allerdings gehörten zu den Ergebnissen derartiger Integration in die Weltwirtschaft nicht nur Arbeitsplätze und Exporteinnahmen, sondern auch negative soziale Folgen, einschließlich beträchtlicher Einkommensklüfte zwischen den Bürgern. Und wie steht es bei den entwickelten Volkswirtschaften, in denen das durchschnittliche Wohlstandsniveau viel höher ist? Es mag paradox anmuten, doch die Probleme der sozialen Ungleichheit stellten sich in der entwickelten Welt als noch gravierender heraus. So schätzt die Weltbank, dass im Jahr 2000 etwa in den Vereinigten Staaten 3,6 Millionen Menschen mit weniger als 5,5 US-Dollar pro Tag lebten, während es im Jahr 2016 bereits 5,6 Millionen Menschen waren. Im gleichen Zeitraum hat die Globalisierung zu einem erheblichen Anstieg der Gewinne großer übernationaler Unternehmen geführt, und zwar insbesondere US-amerikanischer und europäischer. Übrigens sehen wir bei den Bürgern der entwickelten Volkswirtschaften Europas denselben Trend wie in den Vereinigten Staaten. Kommen wir auf Unternehmensgewinne zurück. Wer hat diese Gewinne erhalten? Die Antwort ist bekannt. Sie ist offensichtlich. Es ist 1% der Bevölkerung. Und was geschah im Leben der übrigen Menschen? In den vergangenen 30 Jahren ist in einer Reihe von entwickelten Ländern das Realeinkommen für mehr als die Hälfte der Bürger stagniert. Es ist nicht gewachsen. Hingegen sind die Kosten für Bildungs- und Gesundheitsleistungen gestiegen. Und wissen Sie, um welchen Faktor? Dreifach. Sprich, Millionen Menschen, selbst in reichen Ländern, hatten auf einmal keine Aussicht auf eine Erhöhung ihres Einkommens mehr. Gleichzeitig stehen sie neuerdings vor Problemen, ihre eigene Gesundheit und die ihrer Eltern zu erhalten, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Es häufen sich riesige Massen von Menschen an, die eigentlich nicht gefragt sind. So schätzt die Internationale Arbeitsorganisation, dass im Jahr 2019 21% oder 267 Millionen der jungen Menschen auf der Welt weder eine Bildung noch gearbeitet haben. Und selbst unter den Berufstätigen, hier haben wir interessante Indikatoren, interessante Zahlen, selbst unter ihnen leben 30% von einem Einkommen von weniger als 3,2 US-Dollar pro Tag bei Kaufkraftparität. Derartige Verzerrungen in der globalen sozioökonomischen Entwicklung sind ein direktes Ergebnis der Politik der 1980er Jahre, die oft auf vulgäre und dogmatische Weise umgesetzt wurde. Diese Politik gründete auf dem sogenannten Konsens von Washington mit seinen ungeschriebenen Regeln, die dem Wirtschaftswachstum auf Grundlage privater Verschuldung unter Bedingungen der wirtschaftlichen Deregulierung und niedrigen Steuern für Reiche und Konzerne den Vorrang gaben. Wie ich schon sagte, die Coronavirus-Pandemie hat diese Probleme nur noch verschärft. Der Einbruch der Weltwirtschaft im vergangenen Jahr war der größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Verluste auf dem Arbeitsmarkt bis Juli entsprachen fast 500 Millionen Arbeitsplätzen. Ja, es stimmt, die Hälfte davon konnte bis zum Ende des Jahres wiederhergestellt werden. Aber dennoch geht es um fast 250 Millionen verlorene Arbeitsplätze. Das ist eine große und überaus alarmierende Zahl. Allein in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres beliefen sich die weltweiten Verluste an Einkommen aus Berufstätigkeit auf 3,5 Billionen US-Dollar. Und diese Zahl steigt nach wie vor. Dies bedeutet, dass die sozialen Spannungen zunehmen. Das heißt, auch die sozialen Spannungen in der Gesellschaft wachsen und die Erholung der Wirtschaft nach der Krise kommt relativ langsam voran. Wenn man vor 20 oder 30 Jahren das Problem über die Anpassung der Volkswirtschaftspolitik lösen konnte, das hat man gemacht und man tut es auch weiter, so ist diese Ressource, dieser Mechanismus jetzt ausgeschöpft. Das sagt auch der Internationale Währungsfonds. Die Staatsverschuldung und Privatverschuldung nähern sich dem Niveau von 200% des globalen Bruttoinlandsproduktes. Und in manchen Volkswirtschaften überschritten sie 300% des nationalen Bruttoinlandsproduktes. Gleichzeitig sind die Zinssätze in Industrieländern praktisch nahe der Nullmarke und in den wichtigsten Entwicklungsländern auf historisch niedrigem Niveau. Das macht die Schaffung von Anreizen in der Wirtschaft durch die Steigerung der Privatkreditvergabe fast unmöglich. Die sogenannte quantitative Lockerung, die weiter zunimmt, führte zu einer Blase bei den Finanzwerten und zu weiteren Differenzen gegenüber dem Einkommen innerhalb der Gesellschaft, zu einem Auseinanderdriften. Viele Vertreter der Realwirtschaft sprechen darüber. Ich bin mir sicher, dass sich viele Vertreter der Wirtschaft mit mir einverstanden erklären. Die Kluft zwischen der realen und der virtuellen Wirtschaft ist eine große Bedrohung und führt zu ernsthaften und unvorhersagbaren Erschütterungen. Die Hoffnungen, dass man einen Neustart des früheren Wachstumsmodells ermöglichen könnte, sind mit einer raschen technologischen Entwicklung verbunden. Es ist tatsächlich so, dass in den vergangenen 20 Jahren der Grundstein für die sogenannte vierte industrielle Revolution gelegt wurde. Sie basiert auf einer breiten Anwendung der künstlichen Intelligenz, der Automatisierung und der Robotertechnik. Die Coronavirus-Pandemie hat solche Entwicklungen und ihre Einführung erheblich beschleunigt. Aber dieser Prozess führt auch zu neuen strukturellen Veränderungen, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, ohne effiziente Aktivitäten des Staates ist es durchaus möglich, dass viele Menschen ohne Arbeit bleiben werden. Dies betrifft häufig die Mittelschicht, die Basis jeder modernen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang gehe ich zur zweiten grundlegenden Herausforderung des kommenden Jahrzehnts über, zu der gesellschaftspolitischen Herausforderung. Die Ungleichheit und der Zuwachs der wirtschaftlichen Probleme spalten die Gesellschaft und führen zu Fremdenhass und Rassismus. Das ist sogar in Ländern zu beobachten, wo demokratische Institutionen lange Traditionen haben, deren Aufgabe es ist, solche Exzesse zu nivellieren und zu bekämpfen. Die systemischen, sozioökonomischen Probleme führen zu einer großen Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Es erfordert große Aufmerksamkeit, dass diese Probleme inhaltlich gelöst werden. Die gefährliche Illusion, dass man das Abseits stellen oder unter den Teppich kehren kann, hat schwerwiegende Folgen. Die Gesellschaft bleibt doch geteilt und gespalten im sozialen und im wirtschaftlichen Sinne. Denn die Unzufriedenheit der Menschen ist mit realen Problemen verbunden, egal welche Ansichten, auch politische, man vertritt oder glaubt zu vertreten. Und die realen Probleme führen zu Unzufriedenheit. Noch ein wichtiger prinzipieller Punkt. Immer wichtiger werden die sogenannten digitalen Riesen, digitale Großunternehmen. Das wird in der jüngsten Zeit häufig angesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten. In manchen Bereichen konkurrieren diese sogar mit dem Staat. Das Auditorium zählt Milliarden von Nutzern. Diese Nutzer verbringen einen wesentlichen Teil ihres Lebens innerhalb dieser Ökosysteme. Aus Sicht der Unternehmen ist die Monopolstellung dieser Gesellschaften gut für die technologischen und wirtschaftlichen Prozesse. Aber die Gesellschaft wirft die Frage auf, inwiefern dieser Monopolismus dem Gesellschaftsinteresse entspricht, wo die Grenze liegt zwischen den gefragten Dienstleistungen und der Konsolidierung von Big Data einerseits und andererseits den groben Versuchen, die Gesellschaft im eigenen Interesse zu lenken, die legitimen demokratischen Institutionen zu ersetzen, die natürlichen Rechte der Menschen einzuschränken, selber zu entscheiden, wie man leben, welche Wahl man treffen und welchen Standpunkt man frei aussprechen will. Das haben wir gerade in den USA beobachtet. Jeder versteht, was ich jetzt meine. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die hier bei uns sind, diese Position teilen, auch diejenigen, die mit uns an der Veranstaltung teilnehmen. Die dritte Herausforderung, auf die wir in diesem Jahrzehnt stoßen könnten, ist die Zuspitzung des ganzen Komplexes internationaler Probleme. Denn die ungelösten sozial-ökonomischen Probleme können zu einer Suche nach äußeren Feinden führen, dass man die Unzufriedenheit der eigenen Bürger auf andere projiziert und andere verantwortlich macht. Das haben wir bereits beobachtet. Das Niveau der propagandistischen Rhetorik nimmt auch zu. Man kann auch davon ausgehen, dass Aktivitäten zunehmen, einschließlich des Druckes auf jene Länder, die nicht einverstanden sind, als Satelliten gelenkt zu werden. Dass man Handelsbarrieren nutzt oder illegitime Sanktionen, dass man Einschränkungen in der Finanzsphäre und der technologischen Sphäre einführt. So ein Spiel ohne Regeln steigert das Risiko, dass militärische Macht einseitig angewandt wird. Dies ist die Gefahr eines Machtgebrauchs unter dem einen oder anderen Vorwand. Dies steigert die Möglichkeit der Entstehung neuer Konfliktherde auf unserem Planeten. Dies beunruhigt uns natürlich. Sehr geehrte Teilnehmer des Forums, trotz dieser Reihe von Widersprüchen und Herausforderungen müssen wir den positiven Blick auf die Zukunft bewahren. Wir müssen uns weiterhin zur Entwicklungsagenda bekennen. Es wäre naiv, universelle Rezepte für die Lösung der bestehenden Probleme vorzuschlagen. Wir müssen aber unsere Positionen einander näher bringen und versuchen, den Ursprung der internationalen Spannungen zu finden. Ich möchte noch einmal meine These hervorheben. Die Instabilität in der globalen Entwicklung ist im Wesentlichen durch die sozial-ökonomischen Probleme bedingt. Die Schlüsselfrage besteht heute darin, dass man nicht nur schnell die Volkswirtschaften und die globale Wirtschaft wiederherstellt, die in der Pandemiezeit gelitten haben, sondern dass man diese Systeme auch stabil aufbaut und dass sie eine qualitative Struktur haben. Und dass man in diesen Systemen die sozialen Ungleichgewichte einschränkt oder beseitigt. Die weitere Entwicklung der Wirtschaft wird zunehmend von den wirtschaftlichen Anreizen abhängen. Und hier werden das staatliche Haushalten und die Zentralbanken die Schlüsselrolle spielen. In den Industrieländern und in einigen Entwicklungsländern beobachten wir bereits, dass die Rolle des Staates in der Wirtschaft zunimmt. Und gleichzeitig braucht man mehr Koordination unter den Staaten. Bei verschiedenen internationalen Foren spricht man immer häufiger über inklusives Wachstum und über die Maßnahmen zur Erreichung eines würdigen Lebensstandards für jeden Menschen. Das ist absolut richtig und das muss die Orientierung für uns alle sein. Die Welt kann nicht den Weg einschlagen und eine globale Wirtschaft aufbauen, indem man sich nur auf 1 Million Menschen oder auf die sogenannte goldene Milliarde der Menschen konzentriert. Dies ist destruktiv. Ein solches Modell ist grundsätzlich instabil. Die jüngsten Ereignisse, einschließlich der Migrationskrisen, haben das erneut bestätigt. Von den Feststellungen müssen wir zu Inhalten übergehen. Wir müssen unsere Ressourcen und unsere realen Bemühungen darauf ausrichten, dass wir die soziale Ungleichheit innerhalb der einzelnen Länder reduzieren und auch die Disparitäten zwischen den Ländern. Dann wird es auch zu keinen Migrationskrisen kommen. Sinn und Akzent einer solchen Politik, um eine nachhaltige und harmonische Entwicklung zu gewährleisten, liegen auf der Hand. Es geht hier um die Schaffung von Möglichkeiten für jeden, egal wo er lebt oder geboren ist. Und hier möchte ich die 4 wichtigsten Prioritäten ansprechen. Dies wird möglicherweise nicht original klingen, aber da Klaus mir erlaubt hat, die Positionen Russlands und meine Stellungnahme anzusprechen, werde ich das tun. Erstens braucht der Mensch ein komfortables Lebensumfeld. Das ist der Wohnraum und eine erschwingliche Infrastruktur, die kommunale Infrastruktur, verkehrs- und energietechnische Infrastruktur, die Ökologie, das dürfen wir auch nicht vergessen. Zweitens muss der Mensch sicher sein, dass er einen Arbeitsplatz mit einem gesicherten und wachsenden Einkommen haben wird und auch ein würdiges Lebensniveau. Der Mensch muss auch Zugang zu funktionierenden Ausbildungsmechanismen für den Lauf seines ganzen Lebens haben. Heutzutage ist es absolut notwendig. Nach dem Abschluss des Berufslebens muss man auf eine würdige Rente und soziale Unterstützung rechnen können. Drittens muss der Mensch sicher sein, dass er eine hochqualitative medizinische Versorgung bekommt, dass ihm das Gesundheitssystem auf jeden Fall Zugang zu den Dienstleistungen nach dem heutigen Stand der Wissenschaft garantiert. Viertens müssen die Kinder unabhängig von dem Einkommen der Familie die Möglichkeit haben, eine gute Bildung zu erhalten und ihr Potenzial zu entfalten. Jedes Kind hat Potenzial. Nur so kann man die Entwicklung der modernen Wirtschaft garantieren. Eine Wirtschaft, in der die Menschen nicht Mittel sind, sondern der Sinn und Zweck. Nur jene Länder, die Fortschritte in den genannten Bereichen erzielen können, ich habe hier nur das Wichtigste angesprochen, werden eine nachhaltige und integrative Entwicklung sicherstellen. Gerade darin liegen die Prioritäten in unserem Land, in Russland. Unsere Prioritäten liegen bei den Menschen, bei den Familien. Sie sind auf die demografische Entwicklung und die Erhaltung der Bevölkerung ausgerichtet, auf die Steigerung des Wohlstandes der Menschen und die Sicherung ihrer Gesundheit. Wir arbeiten daran, Bedingungen für menschenwürdige und effektive Arbeit und erfolgreiches Unternehmertum zu schaffen, um die digitale Transformation als Grundlage für die technologische Ordnung der Zukunft des gesamten Landes und nicht nur für bestimmte Gruppen von Unternehmen sicherzustellen. Darauf richten wir die Bemühungen von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und wir werden in den kommenden Jahren eine stimulierende Haushaltspolitik darauf aufbauen. Bei der Erreichung unserer nationalen Entwicklungsziele sind wir offen für jegliche internationale Kooperation. Ich bin mir sicher, dass die Tätigkeit im Bereich der globalen Agenda die Atmosphäre in den Belangen der Welt positiv beeinflussen kann. Die gegenseitige Abhängigkeit bei der Lösung von akuten allgemeinen Fragen würde mehr gegenseitiges Vertrauen mit sich bringen, was heute besonders wichtig und aktuell ist. Es ist offensichtlich, dass die Ära, die mit dem Versuch verbunden war, eine zentralisierte, unipolare Weltordnung aufzubauen, vorbei ist. Es wurde nur ein Versuch in dieser Richtung unternommen und auch das ist schon vorbei. Ein solches Monopol widerspricht der Natur, der kulturellen und historischen Vielfalt unserer Zivilisation. Die Realität ist, dass auf der Welt tatsächlich unterschiedliche Entwicklungszentren mit eigenen, unverwechselbaren Modellen, politischen Systemen und sozialen Institutionen entstanden sind. Und heute ist es äußerst wichtig, Mechanismen zur Koordinierung ihrer Interessen aufzubauen, damit Vielfalt und natürlicher Wettbewerb zwischen den Entwicklungspolen nicht zu Anarchie führen, nicht zu andauernden Konflikten werden. Hierfür müssen wir unter anderem an der Stärkung und Entwicklung universeller Institutionen arbeiten, die eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit in der Welt sowie für die Entwicklung von Verhaltensregeln in der Weltwirtschaft und im Handel tragen. Ich habe bereits mehrmals gesagt, dass viele dieser Institutionen heute nicht ihre besten Zeiten erleben. Ständig reden wir auf verschiedenen Gipfeltreffen darüber. Diese Institutionen wurden natürlich in einer anderen Epoche gegründet, das ist schon klar. Heutigen Herausforderungen zu entsprechen, fällt ihnen objektiv schwer. Aber ich betone, das ist kein Anlass, darauf zu verzichten, ohne etwas dafür anzubieten. Zumal diese Strukturen eine einzigartige Erfahrung bei der Arbeit mit dem großen, nicht ausgeschöpften Potenzial besitzen. Das muss man an die moderne Realität anpassen. Es ist noch zu früh, diese auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Man muss mit ihnen arbeiten. Es ist auch wichtig, neue zusätzliche Formate des Austausches zu nutzen. Ich spreche über die Pluralität. Das kann man auch anders auslegen. Entweder eigene Interessen durchsetzen und einseitiges Handeln quasi legitim machen, wo die anderen nur nicken und das befürworten müssen. Oder es gibt gemeinsame Anstrengungen der souveränen Staaten, um konkrete Probleme zum allgemeinen Wohl zu lösen. Es kann auch darum gehen, regionale Konflikte beizulegen und technologische Allianzen zu gründen. Auch um viele andere Bereiche, einschließlich der Bildung, grenzüberschreitender Verkehrsmittel, Energiekorridore und so weiter. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, Sie verstehen, hier gibt es ein sehr weites Feld für die Zusammenarbeit. Diese vielschichtigen Ansätze funktionieren. Die Praxis zeigt, dass sie funktionieren. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass Russland, Iran und die Türkei im Rahmen des Astana-Formats sehr viel unternehmen, um die Situation in Syrien zu stabilisieren. Und sie helfen jetzt, den zwischenethnischen Dialog in dem Land auf die Beine zu stellen. Wir machen das gemeinsam mit anderen europäischen Ländern und nicht erfolglos. Russland hat Vermittlungsanstrengungen unternommen, um den Konflikt in Bergkarabach zu beenden, wo die uns nahestehenden Völker des Staates Aserbaidschan und Armenien involviert sind. Dabei haben wir danach gestrebt, den Schlüsselvereinbarungen der Minsker OSZE-Gruppe zu folgen, insbesondere unter den Vorsitzenden Russland, den USA und Frankreich. Dies ist auch ein sehr gutes Beispiel für eine Zusammenarbeit. Wie Sie wissen, wurde im November eine trilaterale Erklärung zwischen Russland, Aserbaidschan und Armenien unterzeichnet. Es ist wichtig, dass diese konsequent umgesetzt wird. Man hat es geschafft. Das Blutvergießen wurde gestoppt. Das Wichtigste war, einen vollständigen Waffenstillstand zu erreichen und den Stabilisierungsprozess zu starten. Und jetzt, vor der Weltgemeinschaft und den beteiligten Ländern, besteht die Aufgabe, den betroffenen Gebieten bei der Lösung humanitärer Probleme im Zusammenhang mit der Rückkehr von Flüchtlingen zu helfen, die zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen, historische und religiöse Kulturdenkmäler zu schützen und wiederherzustellen. Oder ein anderes Beispiel. Ich betone die Rolle Russlands, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Staaten von Amerika sowie einer Reihe weiterer Länder bei der Stabilisierung des globalen Energiemarktes. Dieses Format ist zum positiven Beispiel für den Austausch zwischen den Staaten mit eigenen Weltanschauungen und verschiedenen, bisweilen gegensätzlichen Einschätzungen globaler Prozesse geworden. Damit gibt es natürlich auch Probleme, die ausnahmslos alle Staaten betreffen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit im Bereich der Untersuchung der Coronavirus-Infektion und deren Bekämpfung. In der jüngsten Zeit entstanden mehrere Abarten dieser gefährlichen Erkrankung. Die Weltgemeinschaft sollte Bedingungen schaffen für eine Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Fachkräften, um zu verstehen, warum und wie die Mutation des Coronavirus erfolgt und wie sich verschiedene Stämme voneinander unterscheiden. Und natürlich muss man die Bemühungen der ganzen Welt koordinieren, wozu der UN-Generalsekretär aufruft, worüber wir vor kurzem auf dem G20-Gipfel sprachen. Man muss die Bemühungen der ganzen Welt im Kampf gegen die Verbreitung der Krankheit vereinen und koordinieren, sowie die Verfügbarkeit der Impfstoffe erhöhen, die jetzt so dringend gegen das Coronavirus benötigt werden. Man muss den Staaten helfen, die Unterstützung benötigen, auch den afrikanischen Staaten. Ich meine, die Anzahl der Tests und Impfungen zu erhöhen. Wir sehen, dass Massenimpfungen heute hauptsächlich Bürgern von Industrieländern zur Verfügung stehen, während Hunderten Millionen von Menschen auf dem Planeten die Hoffnung auf einen solchen Schutz vorenthalten wird. In der Praxis kann eine solche Ungleichheit eine gemeinsame Bedrohung bedeuten. Es ist allen gut bekannt und wurde mehrmals auch gesagt, dass sich die Epidemie dann in die Länge ziehen und unkontrolliert bleiben wird. Sie hat keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen für Infektionen und Pandemien. Deshalb müssen wir aus der Situation Lehren ziehen und Maßnahmen vorschlagen, um die Effektivität des Überwachungssystems zu erhöhen, da in der Welt solche Erkrankungen entstehen und sich entwickeln. Oder eine andere wichtige Richtung, in der es notwendig ist, unsere Arbeit und die Arbeit der ganzen Weltgemeinschaft zu koordinieren. Die Aufrechterhaltung von Klima und Natur unseres Planeten. Hier werde ich auch nichts Neues sagen. Nur gemeinsam werden wir Fortschritte in der Lösung von so wichtigen Fragen erzielen können, wie globale Erwärmung, Entwaldung, Verlust der biologischen Vielfalt, Erhöhung des Abfallvolumens, der Verschmutzung der Ozeane mit Plastik und so weiter. Nur gemeinsam werden wir eine optimale Balance finden zwischen den Interessen der Wirtschaftsentwicklung und des Umweltschutzes für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Liebe Forumsteilnehmer, liebe Freunde, wir wissen alle, dass die Konkurrenz und die Rivalität zwischen den Ländern in der Weltgeschichte nie aufgehört hat, nicht aufhört und niemals aufhören wird. Und die Widersprüche, Interessenkonflikte sind für einen so komplexen Organismus wie die menschliche Zivilisation eigentlich auch eine ganz natürliche Sache. In Zeiten des Umbruches hat eine Vereinigung der Anstrengungen in den wichtigsten Bereichen nie gestört, sondern umgekehrt eher stimuliert. Und ich glaube, heute erleben wir genau diese Periode. Es ist wichtig, die Situation ehrlich einzuschätzen und sich nicht auf vermeintliche globale Probleme, sondern auf die echten Probleme zu konzentrieren und Ungleichgewichte zu beseitigen, die für die gesamte Weltgemeinschaft von entscheidender Bedeutung sind. So werden wir Erfolge erzielen und auf die Herausforderungen des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts reagieren können. Damit bin ich mit meinem Beitrag zu Ende. Ich möchte Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank.
Das war der RTDE Podcast.